von Horrorfilmen ist ja, dass das Monster in einem dunklen Gebüsch versteckt ist und dazu macht die Musik und in dem Augenblick, wenn du das Monster voll ausgeleuchtet siehst, ist es eigentlich banal. Und das ist bei Konflikten genauso. In dem Augenblick, in dem ich wirklich genauer verstehe, wie das eigentlich entstanden ist und wie die andere sieht und was ich dabei, es mindert die Angst. Also alles, worüber ich genauer informiert bin, darüber muss ich nicht mehr so viel Angst haben. Befürchten Führungskräfte, sie wären hinderlich, wenn sie anwesend wären. So nach dem Motto, aha, die Leute sind vielleicht nicht so offen, wenn ich dabei bin. Und genau in der Situation, wenn so eine Hypothese darüber kommt, wer müsste eigentlich da sein, braucht es von uns als Mediatorin eine echte Beratung an der Stelle. Nämlich, was braucht es eigentlich systemisch, um wirklich nachhaltig einen Konflikt zu klären? Da sind die Parteien im Konflikt. Das ist wie so ein Nuklearreaktor. Also da drin, da ist die Wucht, da ist die Kraft in der Mitte und die wird durch zwei Schutzhüllen gehalten.
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Was ist eigentlich die Klärungshilfebrücke, Tilman?
Ja, man könnte sagen, die Klärungshilfebrücke ist sowas wie das Betriebssystem der Klärungshilfe. Es gibt in anderen Mediationsansätzen diesen Begriff des Phasenmodells. Das ist vielleicht noch landläufiger. Also wenn wir über die Klärungshilfebrücken sprechen, geht es um die Phasen, in denen eine Klärungshilfe abläuft. Und genau, und in diesem Podcast soll es ja darum gehen, mal wirklich so einen Überblick zu schaffen, wie läuft das eigentlich ab? So, wir haben ja schon über ganz viele kleinere Aspekte der Klärungshilfe und der Mediation gearbeitet, Allparteilichkeit und Minikontrakte und wie sitze ich stabil als Mediator im Sturm? All solche Sachen haben wir schon gemacht und jetzt geht's mehr so um diese große Klammer.
Doppeln haben wir auch schon gemacht, ne?
Genau, richtig.
Ja. Ja, und warum sollte mich das interessieren, frage ich mal ganz provokativ.
Ja, ich gibt, glaube ich, verschiedene Gründe, weshalb einen das interessieren könnte. Das eine ist natürlich, wenn du, der du diesen Podcast siehst oder hörst, selber überlegst, eine Mediation zu nutzen, ist natürlich so ein Überblick über den Ablauf immer sehr spannend. Das ist etwas, was ich ohnehin mit Menschen, mit denen ich mediere, denen das vorher auch darüber informiere. Und hier hast du die Gelegenheit, das im Vorfeld dir anzuschauen, wie läuft sowas eigentlich ab? Eine Mediation nach dem Ansatz der Klärungshilfe, also für Führungskräfte zum Beispiel, die es beauftragen wollen, für Personalerinnen, Personaler, aber auch für Familienmitglieder zum Beispiel, die überlegen, wäre das was für uns? Das ist also die eine Gruppe, glaube ich, die es interessieren könnte. Die andere Gruppe, es gibt natürlich viele Kolleginnen und Kollegen, die bereits Mediation nach dem bedürfnis- und interessenorientierten Modell anwenden und kennen. Und für solche Menschen könnte es auch interessant sein, ach, wie macht das eigentlich die Klärungshilfe? Also das ist auch so ein bisschen so ein Aspekt. Und nicht zuletzt könnte es auch Menschen geben, die sagen, ach, ich überlege, ob ich eine Mediationsausbildung mache. Und auch für die ist natürlich spannend, so ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie läuft sowas eigentlich ab? Also worauf lasse ich mich da ein? Was bringt es mir so?
Und diese Brücke habe ich jetzt also, wenn ich zusammenfasse, ist verstanden, ist ein Synonym für den Ablauf einer Mediation im Klärungshilfe, also die Methodik der Klärungshilfe. Und es beginnt tatsächlich bei Null sozusagen, genau. Also bei Null. Es startet bei einem, der Auftrag kommt rein, so ungefähr,
genau.
Bis hin zu dem letzten Abschlussgespräch.
Ganz genau. Das ist im Grunde genommen, genau wie du sagst, zählen wir bei Null los sozusagen. Es geht von 0 bis 6 dann, also es sind eigentlich 7 Phasen, kann man sagen. Und die Brücke werden wir auch gleich mal grafisch sehen. Und dann sieht man dann eben insgesamt 7 Phasen der Klärungshilfe.
Ja, ja, also ich empfehle in dem Fall die Videoversion auch anzuschauen, weil du wirst eine PowerPoint zeigen.
Genau. Das ist natürlich, unterstützt das schon sehr. Ich glaube, man könnte auch zur Not ohne, aber das ist schon sehr hilfreich, gerade diese Episode auf YouTube zu schauen mit Video. Ja. Moin. Du möchtest noch lebendiger und noch plastischer erfahren und wissen, wie eine Mediation nach dem Ansatz der Klärungshilfe abläuft? Dann bist du genau richtig bei meiner nächsten Live-Mediation. Die findet am 16. September 2026 von 16 bis 19 Uhr statt. Wenn dich das interessiert, sende mir gerne eine E-Mail an tm@tilmanmetzger.de. Und falls inzwischen der 16.09.26 schon verstrichen ist, kannst du mir trotzdem gerne so eine Interessensbekundung senden. Ich führe regelmäßig Live-Mediationen durch und mache dich dann darauf aufmerksam, wenn der nächste Termin ansteht. Bis dann. Ich freue mich auf dich. Erklärungshilfebrücke für Zweierkonflikte. Wir werden auch in diesem Podcast immer wieder mal differenzieren zwischen dem, was wir hier wirklich in dieser relativ kurzen Zeit von einem Podcastlänge rüberbringen können und dem, was man dann eben in einer Mediationsausbildung auch lernen würde und noch kann und bei uns lernt. Und hier ist schon die erste kleine Hinweis. Mediation, Schrägstrich Klärungshilfe mit nur zwei Personen, das läuft schon wirklich nochmal anders ab als mit 3, 4, 5, 10 oder 20 Personen. Also hier sind es Zweierkonflikte, keine Teamkonflikte, ist also so ein bisschen eine Reduktion auf das Allerwesentliche und bei Teamkonflikten würde dann da noch wieder etwas dazukommen. Hier sieht man mich.
Kannst du ganz kurz aber sagen, was, also im Sinne von ändert sich die Anzahl der Phasen, also sind es dann nicht von 0 bis 6 oder ändert sich es inhaltlich ein bisschen? Was genau ist der Unterschied?
Die Phasen ändern sich per se nicht, die heißen immer noch genauso, wie sie sonst heißen. Es sind auch immer noch 7 Phasen. Um nur mal einen kleinen Unterschied zu machen. Grundlegend ist es ja so, wenn du mit 2 Leuten arbeitest, wie hier. Ne? Hier sitze ich ja in so einem Ausbildungskontext mit 2 Leuten, die hier sozusagen 2 Mediatorinnen darstellen und ich mediere da. Wenn du mit 2 Leuten arbeitest, ist ja erstmal grundlegend die Idee, beide haben gleichermaßen Raum, gleich viel Zeit, so nicht exakt, aber so ungefähr, ne? Allparteilichkeit. Wenn du aber mit 20 Leuten da sitzt, du kannst keine Mediation mit 20 Leuten machen, wo jeder exakt gleich viel redet. Das kriegst du gar nicht hin, ist auch gar nicht sinnvoll. Sondern einer der Jobs für dich als Mediator ist, ein bisschen herauszufinden, wer von diesen 20 sind eigentlich zu einem jeweiligen Thema die Hauptstreitbeteiligten? Wer sind die besten Fürsprecher für ein Thema? Und die bringst du vor allen Dingen ins Gespräch und die anderen sitzen drumherum und bringen sich zu 30% ein. Das ist nur so einer von vielen Details. Das andere Detail ist natürlich, wenn dort 2 Leute sitzen, geht es im Prinzip um ein einziges Thema, nämlich um das Konflikt zwischen den beiden, um die Beziehung zwischen den beiden. Wenn du dort 20 Leute hast, hast du eine Fülle von Themen, von Beziehungen, die bearbeitet werden. Und da musst du auch visuell ganz anders arbeiten, um darüber eine Übersicht zu bekommen. Also es geht darum, wenn man das im Team macht, mit dieser ganzen Komplexität umzugehen, die es natürlich beim Zweikonflikt so erstmal nicht gibt. Genau. Aber das ist so der Hauptunterschied.
Okay. Ja.
Genau, springen wir mal rein. Wir haben hier erstmal im Überblick einmal die 7 Phasen, eben die Phase 0, die wir als Auftragsklärung bezeichnen, dann Phase 1 Rahmen setzen. Ich gehe nur einmal ganz kurz durch, ohne viel zu erklären, dass man einmal die Namen gehört hat. Da sitzen alle zum ersten Mal zusammen und wir reden über, wie läuft das hier ab und was brauchen wir so, damit wir gut zusammenarbeiten können. Dann geht es weiter zum Thema Sichtweisen darstellen. Dann gibt es so eine erste Überblick, so eine erste Darstellung aus der Perspektive aller Beteiligten. Worum geht's hier eigentlich? Phase 3, Konflikte klären. Das ist der eigentliche Kraftraum der Mediation und auch der Klärungshilfe. Also der transformatorische Raum, wo
da geht's rund.
Da geht's rund, genau, kommen wir gleich dazu. Und dann als sozusagen Frucht daraus kann man dann Vereinbarungen treffen, die einem eine ganz andere Qualität haben, als wenn man das eben vor diesen ganzen Abwasch vorher nicht gemacht hätte. Also das heißt, hier werden dann die Vereinbarungen konkret gemacht. Mediation abschließen, dazu gehört es auch dazu, zur Frage zu regeln, was bleibt hier, was geht nach draußen, werden wir später nochmal drauf kommen. Und es macht sehr viel Sinn, dass man mit, wenn eine Führungskraft dabei ist, mit der Führungskraft, wenn es alles gleichberechtigt ist, mit allen gemeinsam nochmal nach 1 bis 3 Monaten guckt, was ist denn draus geworden, braucht es noch etwas. Ne, denn das alles hier ist ja grüner Tisch, die Leute sitzen in der Mediation und nicht in ihrem realen Leben und es ist durchaus spannend, wie das, was sie sich überlegt haben, was sie jetzt tun könnten, dann tatsächlich, wie sich das bewährt hat. Das ist kein Selbstgänger und deswegen macht das Sinn, da nach 1 bis 3 Monaten nochmal nachzuschauen, darüber zu sprechen. Das ist erstmal so erster Überblick, die Namen, und die werden wir uns jetzt Stück für Stück alle einzeln anschauen.
Ja, wie viel Prozent nimmt welcher Phase ungefähr ein?
Ach, so was ist. Ja, dann finde ich eine gute Frage. Also tatsächlich ist es so, dass dieses Transformatorische hier in der Mitte, dieses Konflikte klären, tiefer verstehen, genauer verstehen, da haben wir in der Klärungshilfe eine sehr genaue Vorstellung, dass das so ziemlich genau 50% ausmachen soll. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil, könnte man sagen. Wir werden zum Abschluss nochmal darauf eingehen, wie diese Phasen nochmal miteinander verschränkt sind. Aber hier schon mal ganz kurz. Phase 1 bis 2 sind im Grunde ungefähr 25% und Phase 4, 5 auch nochmal 25% der Zeit. Und das, also wenn ich mit zwei relativ wenig eskalierten Leuten zusammensitzen würde, dann wären das so 2x4 Stunden in etwa. Und dann würde man eben die ersten 2 Stunden Phase 1, 2 arbeiten, in der Phase 3 4 Stunden und Phase 4, 5 nochmal 2 Stunden. Das ist so eine gute Daumenregel. Natürlich kann man da so ein bisschen abweichen, wenn man merkt, da gibt es auch andere Bedarfe. Aber es ist eine sehr, sehr gute Daumenregel, damit alles, was in diesen verschiedenen Phasen ist, auch zu seinem Recht kommt und genug Platz hat.
Und die Phase 0 und Phase 6, also Auftragsklärung, Nachsorge, das ist ja unabhängig von dem eigentlichen Tag. Genau. Also wenn man, also die Leute sitzen wirklich erst zusammen Phase 1 bis Phase 5 und 0 und 6 ist dann davor, danach Einzelgespräche. Genau.
Gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie das da ist mit den Einzelgesprächen. Und vielleicht auch da mal, also wie geht das eigentlich los mit der Auftragsklärung? Bei mir ist es so, dass entweder die Leute mir eine E-Mail schicken oder auch mich das direkt am Telefon erreicht, dass also sozusagen mein Handy klingelt. Und da ist natürlich eine super spannende Frage. In dem Moment, da ruft jemand an und möchte Mediation. Das ist bei mir tatsächlich so, weil ich ja so klar für Mediation als Berater aufgestellt bin, dass also bei mir kommen seltenst Leute, die irgendwie was anderes wollen, sondern es ist klar, Thema Metzger, Mediation. Dann kommen die also, wollen eine Mediation und sagen, ja, ich bin hier Herr Meier aus dem Betrieb XY. So, und das ist einfach eine super, super spannende Frage. Was möchtest du als jemand, der so ein Gespräch annimmt und bekommt, so schnell wie möglich wissen? Und das kannst du, wenn du das hörst, an deinem Podcast dir selber mal Gedanken machen willst, kannst du den Podcast auch hier einmal kurz stoppen und mal kurz nachdenken, weil das ist eine echt eminent wichtige Frage. Also was möchtest du da möglichst schnell wissen? Und der Punkt ist eben, dass gerade wenn du im betrieblichen Kontext arbeitest, aber auch sonst, schaut das Konfliktsystem, schauen die Konfliktbeteiligten sehr, sehr genau darauf, wie du dich in dieses Konfliktsystem eingefädelt hast. Und das heißt, wenn du zu Beginn schon gleich mit Leuten gesprochen hat, denen man das eigentlich nicht zugestanden hat, dass die sich jetzt darum kümmern und diese Mediation sozusagen anschieben, dann hat man systemisch ein Problem, dass die Leute diesen Mediator schon von vornherein ein bisschen komisch finden. Stell dir vor, du bist Vater eines 12-jährigen Jungen oder du bist Mutter eines 12-jährigen Jungen und du bist gerade nicht zu Hause und da kommt so ein Unternehmen, das irgendwie Dächer saniert und da klopft an und sagt, hey, wir haben gesehen, ihr Dach ist kaputt und wir machen da was. Und da steht der 12-jährige Junge und sagt, ach, ist ja interessant, ja, machen Sie mal. Und dann rücken die nach 4 Wochen an und wollen das Dach reparieren und die Eltern haben nie was davon gehört. Vollkommen klar, dass dieser Auftraggeber sich vollkommen daneben benommen hat und man sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, einen 12-Jährigen sozusagen als Auftragnehmer für eine Dachsanierung zu nehmen. So ist das hier ähnlich im Konflikt. Also die Frage ist tatsächlich, wer sind die Richtigen, um eine Mediationsanfrage zu stellen und zu beauftragen? Und insofern ist das wichtig, wer da anruft. Und da kommen wir gleich sozusagen zu einem wichtigen Teil der Auftragsklärung. Da zoome ich mal so ein bisschen ran. Und wir unterscheiden da in der Klärungshilfe 3 verschiedene Varianten. Es gibt eben die Varianten, wo es um Gleichberechtigte geht. Also zum Beispiel 2 Geschäftsführerinnen eines Betriebes. Oder wo es eine Zweierkonflikt ist, aber eine Hierarchie besteht. Zum Beispiel der Chef und seine Assistenz. Ja, sowas. Oder Chef und eine Stabsstelle. Dann, dass man so einen Zweierkonflikt hat. Oder wir unterscheiden die Situation, dass du dort eben bin jetzt hier im innerbetrieblichen Kontext, wo dort eben eine Führungskraft ist und Mitarbeitende und da gibt es irgendwo einen Konflikt. So, das sind erstmal die 3 grundlegenden Dinge, die wir unterscheiden. Genau. Und das, und das heißt, wenn man mal darauf eingeht, wer darf das da eigentlich beauftragen, dann ist irgendwie klar, dass wenn du dort zwei Gleichberechtigte hast, dass es ungünstig ist, wenn einer alleine sich aufmacht und alleine eine Mediation beauftragt und der andere weiß davon erstmal gar nichts. Also die Gefahr, dass du da als Mediator dich unglaubwürdig machst und nicht mehr als allparteilich wahrgenommen bist, ist relativ hoch. Und umgekehrt hier, wenn es in einer hierarchischen Situation besteht und gewissermaßen die Mediation von unten angeschoben wird, von der Assistenz oder von den Mitarbeitern, ist auch ungünstig, weil einfach natürlich die Führungskraft hier in Schwarz, die Führungskraft hat eine Gesamtverantwortung dafür, dass die Zusammenarbeit funktioniert, hat eine Gesamtverantwortung dafür, dass dieses Team effizient ist und dass es läuft. Und das wäre ein ungünstiger Start für Mediationen, wenn gewissermaßen der Mediator eine Auftragsklärung mit irgendwelchen Leuten macht, die auf der nachgeordneten Ebene sind. Genau. Das heißt, es braucht eben diesen Kontakt mit, entweder mit möglichst beiden gleichzeitig, die gleichberechtigt sind, oder mit der Führungskraft. Und das bedeutet für die Situation, in der wir sind in der Auftragsklärung, dass wenn da ein Einzelner anruft in einem gleichberechtigten System, dass man eher kurz, vielleicht 15 Minuten mit denen telefoniert und dann möglichst schnell einen Termin mit den anderen zusammen, hier mit den beiden zusammen vereinbart, damit die gemeinsam meistens bei mir per Videokonferenz dann schauen, wollen wir Mediation, ist das der richtige Mediator etc. Bei so einer Stabstellen- oder so einer Assistenzsituation wie hier, da braucht es nicht so viel Vorinformation, da würde ich mit der zuständigen Führungskraft 45 Minuten reden. Und bei so einer komplexeren Situation, Teamsituation, wo klar ist, da sind mehrere potenzielle Beteiligte, da macht das Sinn, dass ich genauer nachfrage und genauer spreche. Und da brauchen wir so in etwa 90 Minuten in der Auftragsklärung, um zu schauen, passt das. Genau.
Da gibt's ja, ich weiß nicht, wie tief du reingehst, aber die Auftragsklärung hat ja auch an sich eine, wie so eine Art Fragenkatalog. Also eine deutliche Themen, die du auch wirklich wissen willst und auch die Führungskraft, mit der man spricht, dann entsprechend vorbereitet auf ihre Rolle, weil die ist ja auch, ich weiß nicht, ich kenne ja tatsächlich nur die Klärungshilfe als Mediationsart. Aber da ist es ja wirklich auch so, dass die Rolle der Führungskraft besonders wichtig ist.
Also, genau. Also tatsächlich, wir werden da in der Mediationsausbildung, wir haben so einen Schatz von 26 Fragen, die wir nicht immer alle 100% abfeuern, aber doch sehr viele davon. Und es geht dabei darum, das System genauer zu verstehen, wer hat da was mit wem, wer ist davon arbeitsmäßig betroffen, dass man im Vorfeld auch einschätzen und beraten kann, wer sollte eigentlich daran teilnehmen. Zum Beispiel ist eine ganz wesentliche Frage, weil was ganz häufig passiert ist, ich habe hier mal zwei von diesen Personen rot markiert, ganz häufig passiert, dass die Führungskraft sagt, vielleicht 50% der Fälle klingen so in der Fallannahme, ja, ich habe da den Anton und den Bertha und sobald die zusammen in einem Raum sind, das knistert und die können überhaupt nicht miteinander und bitte arbeiten Sie mal zusammen und schauen Sie mal, dass die sozusagen mit denen den Konflikt klären, ja, die können überhaupt gar nicht mehr, da ist eine Riesenbarriere zwischen denen. Das heißt, die Erwartung häufig aus dem System heraus, das können sowohl Personalerinnen, Personaler als auch Führungskräfte sein, die Erwartung ist so, ah, da kommt jetzt M, der Mediator, und der setzt sich da mit diesen beiden Konfliktbeteiligten zusammen, macht mit denen jetzt zu und dann ist alles gut. Und genau in der Situation, wenn so eine Hypothese darüber kommt, wer müsste eigentlich da sein, braucht es von uns als Mediatorinnen, als Mediatoren eine echte Beratung an der Stelle, nämlich was braucht es eigentlich systemisch, um wirklich nachhaltig einen Konflikt zu klären. Und da muss man eben sagen, dass tatsächlich Konfliktbeteiligte nicht so wie so ein Auto sind, das man in der Werkstatt abgibt und dann macht der Kfz-Mechaniker alles heil und ich hole es wieder ab. Sondern es ist ja so, dass hier die...
Schade.
Genau, sondern es ist ja so, dass die Führungskraft ja später auch diese beiden Leute auch weiter führen muss und will. Und dass Mediationen ja häufig sehr wichtige Events auch sind, wo auch Dinge auf den Tisch kommen, besprochen werden und das für die Führungskraft ganz schwierig ist, diese Führung hinterher weiter auszuüben, wenn sie nicht dabei war. Das heißt, es spricht sehr viel dafür, dass mindestens die Führungskraft auch dabei ist in der Mediation, einfach weil sie auch eine eigene berechtigte Perspektive hat in dem Konflikt. Das ist ja nicht so, dass die Führungskraft, wenn dann ein Teamkonflikt ist, allparteilich ist, sondern sie hat eigene Interessen. Sie muss ja es nach oben verantworten, dass das Team funktioniert und nach Unten hat die Führungskraft die Aufgabe, Schutz zu geben. Das ist eine wichtige Funktion. Also Mitarbeiter haben das Recht auf Schutz am Arbeitsplatz durch den Betrieb und dieser Schutz wird durch die eigene Führungskraft ausgeübt. Also es bedeutet, diesen Schutz kann eigentlich die Führungskraft gar nicht ausüben, wenn sie nicht selber weiß, ach, worum genau geht's da eigentlich? So. Also das ist schon so der eine Grund, dass man sagt, okay, die Führungskraft sollte unbedingt dabei sein. Und da muss man aber außerdem auch...
Darf ich da noch ergänzen? Und das ist was, was sicherlich die Führungskraft, ja, das je nachdem, wie man es anspricht, aber ich erlebe, das ist ganz oft ein Thema Führungsstil, Führungskultur, Unternehmenskultur, dass das einfach auch von der Führungskraft maßgeblich beeinflusst, wenn nicht sogar vorgegeben ist, je nachdem, was für eine Art von Führung. Hm. Und ein Konflikt zwischen zwei Personen ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, aber hast du mehr Erfahrung? Mhm. Ist, glaube ich, schon sinnvoll, dass da auf jeden Fall natürlich diese beiden sich auch dann auch aussprechen. Aber ich würde mich wundern, wenn die Führungskraft nicht auch irgendwas, wenigstens passiv, irgendwas dazu beizutragen hat.
Ja, natürlich. Also die Führungskraft nach unserem Verständnis ist ja eine, die nicht nur die fachliche Führung macht, sondern eine gute Führungskraft sollte auch für die menschliche Führung zuständig sein. Also auch ein Sensorium für Konflikte haben und eine Idee, wie man damit umgeht. Und natürlich gibt es da, wenn ein Konflikt so weit eskaliert, dass man einen externen Mediator braucht, heißt das im Grunde genommen auch, dass die Führungskraft es nicht ausreichend geschafft hat, im Vorfeld auch schon selber das zu regeln, was man natürlich immer versucht. Also natürlich hat die Führungskraft im Vorfeld auch Gespräche geführt. Und das heißt, es ist auch für die Führungskraft ein wichtiges Lernevent. Also wie kann ich eigentlich mit den Leuten zusammen reden, sodass Konflikte deeskaliert werden, sodass Konflikte geklärt werden. Also auch deswegen, das ist diese Verantwortung für den menschliche Führung. Genau deswegen brauchst auch die Führungskraft dabei. Aber ich glaube, das ist auch in dem, was du gerade gesagt hast, Philipps, auch so ein bisschen beinhaltet. Häufig befürchten Führungskräfte, sie wären hinderlich, wenn sie anwesend wären. So nach dem Motto, aha, die Leute sind vielleicht nicht so offen, wenn ich dabei bin. Und da sage ich immer, na ja, aber es ist besser, wenn die in ihrer Anwesenheit zu 70% offen sind, als dass sie in ihrer Abwesenheit 100% offen sind. Denn sie sind am Ende verantwortlich, damit weiter umzugehen. Und es ist ja genau ein Teil des Problems, Konflikte entstehen ja genau deswegen, weil die Leute nicht genug miteinander reden und nicht genug auch mit der Führungskraft darüber reden. Genau deswegen eskalieren Konflikte ja. Also wir sind in diesem Ansatz von, die Führungskraft sollte als fürsorgliche und auch mitverwickelte Person dabei sein, sprechen wir dafür, eben Konflikte offen und direkt anzusprechen. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt eben, wenn wir jetzt mal über die klassische Situation eines Teams nachdenken, immer in der Situation, dass wenn da zwei Leute sich in Teamsitzungen öfter mal behaken, dass natürlich auch andere Leute drumherum sitzen und dass die in den seltensten Fällen, es gibt Ausnahmen, aber die meisten sind nicht wirklich neutral, sondern was tatsächlich passiert ist, dass die mehr oder weniger der einen oder der anderen Seite den Daumen drücken. Das heißt, auch wenn die vielleicht nicht offensichtlich im Konflikt sichtbar werden, sind die oft unter vier Augen Unterstützer der einen oder der anderen Seite, sind mit angefasst. Und man muss immer bedenken, dass Mediationen auch immer erst dann beauftragt werden, wenn es schon Monate oder Jahre lang schon nicht funktioniert hat, auf andere Weise es zu klären. Das heißt, auch die Leute, die das miterleben, müssen entstört werden und sind auch oft echte Konfliktbeteiligte, weil häufig Anton und Bertha einfach nur etwas ausfechten, was viele andere auch betrifft, aber einfach nur das besonders offen und ehrlich machen. Also diese Idee, da sind zwei, die streiten sich laut und lesen das Problem, das geht häufig an der Realität total vorbei. Jedenfalls in der Teamsituation kann man sagen, es gibt dort eben die Leute, die dem einen Seite oder der anderen Seite die Daumen drücken und es gibt aber auch die Neutralen, die sagen, ey, was soll immer die Sarah Dau hier in der Teamsitzung? Ich möchte meine Arbeit machen. Also auch die Neutralen, auch die haben ein Interesse, nämlich nach einer guten Atmosphäre, einer guten Arbeit. Also es gibt in einem Team, wenn da Konflikte sind, keine wirklich Unbeteiligten. Und das sind alles gute Gründe zu sagen, ja, du brauchst für eine gute Teamklärung, für eine gute Teammediation, brauchst du alle Beteiligten eines Teams und brauchst du auch die Führungskraft. Genau. Und natürlich gibt's da Ausnahmen oder Besonderheiten, auch die wir ja nicht alle im Detail besprechen können. Auch das ist dann Teil der Mediationsausbildung. Also was bedeutet das bei Projektarbeit, wo verschiedene Leute aus verschiedenen Teams kommen, die natürlich eine ganz verschiedene Führungskräfte haben? Was bedeutet das bei Matrix-Organisationen? Was bedeutet das bei Basisdemokratie? Was bedeutet das bei Arbeitsgruppen? Also das sind jetzt mal die Grundsätze, wie man damit umgeht, wenn es ein Team in einer hierarchischen Situation ist. Aber es gibt natürlich auch da Ausnahmen. Man möchte, oder Besonderheiten, man möchte die richtigen Leute in der Mediation haben. Also die Leute, die es wirklich betrifft und deren Vorgesetzten nach Möglichkeit und eben keine Gaffer. Man möchte keine Leute haben, die eigentlich damit nichts zu tun haben, einfach nur zuschauen. Das würde natürlich stören. So, genau. Mhm. Also vielleicht mal so weit zu dem. Dieses Fragezeichen soll schon mal bedeuten, ganz häufig erlebe ich auch in der Auftragsklärung, dass Führungskräfte das Gefühl haben, sie haben den Kern des Konflikts noch nicht wirklich verstanden, weil Leute sich auch verschließen, weil Menschen vorsichtig sind, weil sie häufig nur Einzelgespräche mit den Leuten geführt haben und nicht die ganze Wahrheit an einem Tisch hatten. Also so eine Mediation ist auch ein Weg, wo einfach auch die Führungskräfte dazulernen können, einerseits über ihre eigene Beteiligung am Konflikt, aber auch darüber, was ist eigentlich wirklich los. Genau. Jetzt gibt es wichtige Voraussetzungen dafür, dass eine Klärungshilfe funktionieren kann, Bedingungen, und das eine ist eben Klarheit durch Wahrheit. Und mit den Wahrheiten sind die individuellen Sichtweisen der Parteien gemeint. Also so sehe, das ist meine innere Wahrheit, so wie ich diesen Konflikt hier sehe. Und das heißt, wer eine Mediation beauftragt, der möchte gerne genauer verstehen, wie sind die verschiedenen Perspektiven im Raum. Und da geht es auch um Wahrheit vor Schönheit. Es geht hier in dem ersten Schritt und im zweiten und dritten Schritt der Erklärungshilfe erstmal nicht darum zu sagen, wie können wir möglichst schnell deeskalieren, wie können wir es hier möglichst nett haben. So, es geht darum, genauer zu verstehen, was ist hier eigentlich wirklich los. Weil die Grundhypothese ist, erst dann, wenn ich genauer verstehe, was wirklich los ist, habe ich auch die Gelegenheit, Vereinbarungen zu treffen, die auch nachhaltig sind. Und was los ist, hat was damit zu tun, was ist in der Vergangenheit vorgefallen, was den Leute heute noch auf der Seele liegt und was sozusagen, wie wirkt sich das heute auch immer noch aus in der Beziehung und in der Arbeit. Genau. Freiwilligkeit des Auftraggebers, das ist wirklich nur eine Seitennote. Da werden wir auch in der Mediationsausbildung deutlich mehr dazu sagen. Und vielleicht machen wir das auch nochmal einen Podcast. Freiwilligkeit ist ein sehr spannendes Thema. Ich spare das hier mal elegant aus und sage einfach nur, ja, natürlich der Auftragsgeber, also hier die Führungskraft, wenn es eine hierarchische Situation ist, die muss das natürlich selber wollen. Aber was wir in der Klärungshilfe nicht machen, dass wir mit allen anderen Beteiligten noch Vorgespräche führen. Warum nicht? Vorgespräche, erstens dasselbe ist, was man vorher hat, nämlich Einzelgespräche, wo Leute sich entlasten. Wir wollen eher, dass die vorne rum und im Kontakt lernen, ihre Dinge zu sagen, statt dass sie das sozusagen hinten herum reden. Und zweitens brauchen wir auch, also Vorgespräche haben auch so eine befriedende Funktion. Die Leute fühlen sich schon gehört und verstanden und kommen friedlicher an den Tisch. Das wollen wir gar nicht in Erklärungshilfe. Wir wollen ja, dass die sich mit dem Konflikt, so wie er ist, auseinandersetzen und nicht schon so entspannt da reinkommen. Das ist gar nicht das Ziel. Es geht darum, in der Erklärungshilfe besser über den Konflikt zu sprechen, als man es sonst bis dahin gemacht hat, und klarer vor allen Dingen auch zu sprechen. Genau.
Ich finde, da ist noch eine Komponente, warum Vorgespräche, Einzelgespräche aus meiner Sicht gar nicht so toll sind, weil ich als Mediator dann eine besondere Verantwortung hätte und auch, glaube ich, eine gewisse Erwartungshaltung, so, und auch die Allparteilichkeit, glaube ich, in dem Sinne gefährdet ist, weil die Leute schon, glaube ich, insgeheim denken, ja, der hat mich ja jetzt verstanden. Das heißt, jetzt wird er ja auch irgendwie mich schützen, für mich sprechen, ne? Vor mich stellen.
Ja, ja.
Und die Verantwortung, die wollte ich persönlich nicht, weil es ist ja auch nicht in dem Sinne mein Konflikt, den ich kläre als Mediator, sondern die Parteien klären den Konflikt.
Ja, ja. Sehe ich genauso, und das ist auch ein weiterer dritter guter Grund zu sagen, nein. Das, worum es im Konflikt eigentlich geht, das sagen die Leute dann, wenn sie da ist. Und das, was wir im Vorgespräch mit der zuständigen Person, die sowas eintütet, sprechen, brauchen wir einfach nur, um so einen ersten Überblick zu bekommen und um zu raten, so und so viele Leute, diese und jene Leute sollten in der Mediation sein, und so viel Zeit brauchen wir. Aber die eigentlichen Details und so weiter sollten dann von den Leuten selber kommen. Ja, das heißt, jetzt sitzen wir also hier zusammen in der Mediation. Hier dieser kleine Pöppel hier, das soll die Führungskraft sein, wenn es eine hierarchische Situation ist, die nochmal die Mediation in 2-3 Minuten beginnt und nochmal eben zur Offenheit, Wahrheit, Klarheit einlädt. Das ist auch sehr wichtig, dass die Führungskraft in der Situation jetzt sagt, und ich möchte dazulernen als Führungskraft, was habe ich dazu beigetragen, dass so ist, wie es ist. Also anwesende Führungskräfte sollen immer sehr, sehr deutlich machen, dass sie auch beteiligt sind und dazulernen. Das ist also nicht so, ich schaue jetzt mal zu, während ihr eure Konflikte klärt, sondern ich bin als Führungskraft automatisch Teil des Konfliktsystems noch. Ich möchte dazulernen, bitte seid ehrlich in meine Richtung sprechend, was habe ich dazu beigetragen, und umgekehrt, aber auch ich möchte als Führungskraft offen sein, wo ich mit dem, was ihr gemacht habt, unzufrieden bin, und möchte euch auffordern, dass ihr untereinander offen seid. Also nochmal so ein sehr deutliches Plädoyer für Offenheit ist wichtig. So, dann sitzen ja hier mindestens eine weitere Person am Tisch wahrscheinlich oder im Team sie dazu noch mehr, die noch nicht dabei waren in der Auftragsklärung. Und für die ist nochmal wichtig, so eine kleine Zusammenfassung kommen, wie kommt es eigentlich, das, was wir haben als Konstrukt, ist die sogenannte Wahrheit der Situation nach Friedemann Schulz von Thun. Auch das hier nur kurz und kursorisch. Es geht darum, wie kommt es, dass wir hier sitzen und welches Ziel haben wir damit und in welcher Konstellation sitzen wir hier, mit welchen Hüten, in welchen Rollen sitzen wir, und gewissermaßen die Überschrift, worum geht's hier. Also insofern, man kann sagen, Anlass ist, es gibt Konflikte im Team. Wir sitzen hier als Führungskräfte und Mitarbeiter, und Ziel ist Klarheit. Das heißt, das würden wir auch dann nochmal in der Mediationsausbildung sehr viel genauer ausführen, wie man hier so eine Wahrheit der Situation so formuliert, dass auch Menschen sich angesprochen fühlen und sagen, ja, okay, ich verstehe, warum ich hier bin ich am richtigen Ort. Und dann informiere ich halt über meine Allparteilichkeit, über meine Vertraulichkeit. Zur Allparteilichkeit haben wir schon mal einen Podcast gemacht, das ist der Podcast Nummer 8, da sprechen wir zur Allparteilichkeit. Und dann muss man sich vorstellen, da ich ja bis dann wahrscheinlich nur mit der Führungskraft gesprochen habe, muss ich auch damit umgehen, dass da auch Leute sitzen, die vielleicht nicht nur begeistert sind. Und das ist auch generell in der Mediation normal, dass, ich sag mal so ein bisschen scherzhaft, man geht zum Mediator wie zum Zahnarzt. Das heißt, dafür gibt's gute rationale Gründe, das zu tun. Aber sehr wenig Leute sind vom Zahnarzt wirklich begeistert. Und so ähnlich ist es auch, oder vom Gang zum Zahnarzt begeistert. Und ähnlich ist auch mit der Mediation. Es gibt rational gute Gründe dafür, aber so richtig begeistert sind davon die wenigsten. Deswegen ist eine gute Frage zum Einstieg, die Frage, mit welchen gemischten Gefühlen sitzt du hier und welche Hindernisse hast du, die dich davon abhalten könnten, hier diese Zeit, die wir vereinbart haben, hier zu sein und zu arbeiten. Und bei den gemischten Gefühlen, wir fragen eben nicht, haben sie oder hast du gemischte Gefühle, sondern welche gemischten Gefühle. Wir gehen davon aus, dass Menschen hin und her gerissen sind und auch was Schwierigkeiten sehen darin, dass es eine Mediation gibt. Und auch dazu haben wir schon gearbeitet im Podcast Nummer 2, nämlich wie gehe ich dann damit um mit diesen gemischten Gefühlen, dann mit dem Mini-Kontrakt. Also wer das interessiert, kann da gerne in den Podcast Nummer 2 reinhorchen. So, das heißt, danach habt ihr sozusagen hier eine arbeitsfähige Grundlage geschaffen und es geht weiter zu dem Sichtweisen darstellen. Ich pflege hier immer so ein bisschen scherzhaft, 2 Schaschlikspieße zu zeigen. Also jetzt nicht in der Mediation, sondern in der Lehre der Mediation, 2 Schaschlikspieße zu zeigen mit den Klöpsen. Also wir wollen von jeder Seite, wir sind jetzt hier in der Zweier-Mediation, von jeder Seite so ihre Perspektive sehen. Was ist da in der Vergangenheit vorgefallen? Was ist euch auf die Füße gefallen? Wie wirkt das heute noch nach? Also eine Übersicht über die Themenlandschaft und der dicke Klops, das ist mehr der emotionalere, und die kleineren Klöpse sind die weniger emotionalen. Das heißt, wenn ich einen Zweierkonflikt habe und wir haben 2x4 Stunden, dann kann das gut sein, dass ich jede Person 40 Minuten bis zu 60 Minuten auch anhöre und die zu mir spricht und mir einen Überblick gibt und die andere Person zuhört. Und gibt mir eine Übersicht, gibt denen die Möglichkeit, einmal ohne unterbrochen zu sein, mal endlich mal sagen zu können, wie sehe ich das. Also es ist ganz oft so, dass man sich ja im Konflikt gegenseitig, wenn man Konfliktgespräche hat, die man alle eigentlich schon versucht haben, fast alle, die ich kenne, die zur Mediation kommen, haben schon Versuche gemacht, und die Erfahrung ist, dass man sich häufig verwickelt, sich unterbricht, das Gefühl, ich kann nicht mal richtig in Ruhe aussprechen. Und das ist oft das erste Mal, dass Parteien den Eindruck haben, so, jetzt hat mir jemand mal endlich mal in Ruhe zugehört. Ich konnte mal alles sagen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt von sich verstanden fühlen. Zugleich wird das ganze System auch ein bisschen aufgeheizt, weil der andere sitzt ja daneben und der hört das ja auch. Und das heißt, da steigt auch so ein bisschen die Temperatur im Raum, weil die Konflikte kommen langsam im Raum und es wird deutlich, okay, darum geht's. Genau.
Wer fängt an? Wer stellt als erstes seine Sichtweise dar?
Ja, auch da gibt's echt kluge Gedanken dazu. In der hierarchischen Situation finde ich erstmal wichtig, dass die nachgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuerst rankommt, einfach weil es natürlich ein bisschen schwerer ist, seine Sache in den Raum zu stellen, wenn vorher schon die Führungskraft ihre Sache in den Raum gestellt hat. Also der Raum ist freier für die Nachgeordneten, wenn die erstmal zuerst sprechen dürfen. Wenn es Gleichberechtigte sind, würde ich immer danach schauen, wer sitzt vermutlich auf mehr Energie, wer wäre ein guter Energiespender, um zu starten. Ja, man will ja wirklich, dass die Leute herauskommen. Und das können Leute sein, von denen du spürst und merkst, dass sie sehr emotional sind. Es könnte aber auch sein, dass man Menschen dran nimmt, die noch gar nicht so lange im Team sind und dadurch auch freier sprechen. Also im Prinzip schaust du bei gleichberechtigten Situationen, wer kann freier, offener, emotionaler sprechen. Also die Leute, die lieber erst mal beobachten, das gibt solche Menschen, die gar nicht scharf darauf sind, als Erste dran zu sein, sondern lieber erst sich das Ganze anschauen, die lasse ich gerne auch als Zweite sprechen. Genau, das ist so ganz grob gesagt.
Und jetzt hast du diese Sichtweisen bekommen. Mhm. Du hast für dich verstanden, was ist eigentlich das Thema, so dass du für dich jetzt erstmal Klarheit hast. Vielleicht auch die Gegenparteien dann verstehen, okay, das ist, hier ist der Lurch begraben. Nee, wie genau. Sagt man, wo ist was begraben? Irgendwas
der Hund,
ist irgendwo.
Der Hund.
Der Lurch.
Für Hundehalter schwer auszusprechen, aber das Sprichwort sagt, genau, deine Hunde, die jetzt dir zu Füßen liegen, stellen wahrscheinlich gerade ein Ohr auf, sagt, was?
Ja, bei mir ist gerade einfach der Lurch begraben.
Ah, gut, der Lurch.
Und und jetzt jetzt gibt es ja dieses schöne Wort Konfliktlandschaft. Ich weiß nicht, ob du da jetzt ausführlich drauf eingehst, aber was machst du jetzt mit diesen Klöpsen und wie sortierst du die?
Ja. Also im Grunde ist es so, dass wir in der Zweierklärung damit erstmal gar nichts weiter was machen. In der Teamklärung, wir sind ja am Anfang schon drauf eingegangen, da macht man so eine sehr komplexe Konfliktlandschaft, einen Themenchart. Das machen wir jetzt hier nicht. Das ist dann wieder was für die Ausbildung. Aber was wir tun in der Zweierklärung, das ist relativ einfach. Das heißt, es spricht erstmal Anton, dann spricht Bertha. Und wenn Bertha gesprochen hat, dann wende ich mich zu Anton und frage Anton, und was sagst du dazu? Wie reagierst du darauf? Ja. Und das ist die Methode des Dialogisierens, die ich hier mal mit so einer schleifenartigen Struktur bezeichnet habe, gemalt habe. Dieses, was sagst du dazu? Wie reagierst du darauf? Was geht da in dir vor? Also dieses Dialogisieren, ich halte die Leute miteinander im Gespräch. Und der Übergang also von der Phase 2 zur Phase 3 ist einfach, in der Zweierklärung ist einfach, was sagst du dazu? Und warum macht man das so? Die Hypothese ist, dass wenn Bertha gesprochen hat als Zweite und ich dann Anton frage, was sagst du dazu? Im Zweifel geht Anton dann auf das Thema, was er als emotionalsten vordergründig empfindet. Und das finden wir richtig. Wir finden, dass die Leute die emotionalen dicksten Klöpse zuerst besprechen sollen, weil die sich sonst sowieso immer in den Vordergrund drängen. Wenn man so die Bagatellen zuerst besprechen will, das funktioniert meistens nicht, einfach weil die Leute automatisch da anspringen, wo es weh tut. Also insofern dieses, was sagst du dazu, Anton, wenn du das hörst, ist meistens eine ganz gute Gewähr, dass der automatisch den dicken Klops aufgreift und den wollen wir dann genauer verstehen und vertiefen. Und da geht es darum, eben auf vier verschiedenen Leiterebenen das zu verstehen, auch hier nur mal im Überblick nochmal benannt und beim Podcast 5 kannst du es dir genauer anschauen. Die blaue Ebene ist die Ebene der Beobachtungen. Also was haben Anton und Bertha beobachtet? Was erinnern die? Also ihre Wahrheit auf der Sachebene. Was ist der Videofilm, den sie erinnern zu dem, was da passiert ist? Beobachtungsebene. Auch da natürlich kann man erleben, dass Leute da komplett auseinanderlegen. Das kennt ihr, dieses Thema. Man hat drei Zeugen von einer Straftat oder von einem Vergehen und es gibt drei verschiedene Wahrnehmungen und Perspektiven. Also unser Gehirn ist da sowohl in der Aufnahme von Informationen als auch in der Erinnerung extrem kreativ. Und das ist schon erste interessante Dienstleistung in der Mediation, dass beide Seiten nochmal realisieren und verstehen können, wie verschiedene Dinge wahrgenommen und erinnert wurden. Darunter kommt etwas, diese orangene Schicht, von der ganz viele Mediatoren abraten, von der viele Kommunikationspsychologen abraten. Das sind die sogenannten Du-Botschaften, die Beziehungsvorwürfe. Also ich fühle mich von dir übergangen, ich erlebe dich als zu laut, ich finde dich faul und ähnliche Dinge. Ja, das wird oft ja davon abgeraten, rede darüber bloß nicht. Der Punkt ist einfach nur, dass wenn ein Konflikt so weit eskaliert ist und Gespräche so bis dahin so fruchtlos waren, dass man eine Mediation braucht, heißt das automatisch, dass die Leute voller Vorwürfe sind. Das gibt's nicht, dass du vor Mediator sitzt und die Leute sich in den Arm liegen, sagen, der hat ja gar keine Schuld, das bin ja alles ich. Nein, es ist immer der andere schuld. Das ist der totale Normalfall in der Mediation. Und wenn man das nicht erlaubt, dass das ausgesprochen wird, dann bleibt es im System stecken. Man kann natürlich die Leute dressieren, sagt bitte keine Du-Botschaft, nur Ich-Botschaft. Man kann die Leute dressieren oder versuchen zu dressieren, dass sie nett miteinander reden. Das Problem ist nur, dass dann diese ganzen garstigen Du-Botschaften im System stecken bleiben, die Leute rausgehen und es dann draußen knallt. Nein, wir wollen, dass es hier bearbeitet wird. Und deswegen laden wir sie dazu ein, zu sagen, wie fühlen sie sich da von ihrem Chef behandelt? Ja, was werfen sie ihrer Mitarbeiterin vor? Das sind für uns ganz normale Fragen, damit genauer verstanden kann, wie sieht das eigentlich aus in der Wahrnehmung der Menschen. Ja. Und wenn man darüber spricht, wird schon ganz deutlich, dann kommt man automatisch auch schon zur nächsten Schicht, das ist die rote Schicht, das sind die sogenannten abwehrenden Gefühle, Empörung, Zorn, Neid, Trotz, das ist so dieses, wo man selber als Konfliktpartei nach außen stark wirkt und gewissermaßen dem anderen zeigt, fang nicht an mit mir zu spielen, das wirst du bereuen, ja, so diese Robustheit, die in diesen Empörung, Trotz, Neid, Zorn, auch Irritation, ja, all solche schönen Gefühle. Die wehren aber nicht nur den anderen Menschen ab als Konfliktpartner, sondern die wehren vor allen Dingen auch ab, dass ich runterplumpse in eine noch tiefere Schicht, die in einem Konflikt immer mitschwingt und das ist die sogenannte innere Not. Also das ist sowas wie Sorge, Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit, Ohnmacht, solche weichen Gefühle und die psychologische Theorie, die der Klärungshilfe zugrunde liegt, die sagt im Grunde genommen, dass eigentlich in jedem Konflikt, den wir haben, so eine tiefe innere Schicht berührt ist, die wir aber nicht so gerne zeigen und die wir schützen. Das sind eben die drei Schichten da oben, diese Sachebene, Vorwürfe und abwehrende Gefühle sind Schutzpanzerschichten, die da vermeiden, dass wir in diese schmerzhaften Gefühle kommen. Aber das Problem ist, indem wir eben unseren inneren Schmerz, unsere innere Not nicht zeigen, wirken wir auf den anderen wie so ein Konfliktmonster, wie ein schwer gerüsteter Ritter. Und genau deswegen können die Leute so schlecht zueinander kommen, einfach weil sie sich gerüstet gegenüberstehen. Und das heißt, darunter zu kommen und auch diese innere Not einzuladen und zu zeigen, bedeutet, dass die Menschen auch verstehen und erkennen, der andere leidet auch unter dem Konflikt, ist doch gar nicht so ein Monster, wie ich dachte. Hat also was sehr Verbrüderndes, Verbindendes. So.
Und jetzt ist natürlich total normal, dass alle, die in so einer Mediation sitzen und Probleme mit den anderen haben, dass die genau wissen, was ihre Vorwürfe sind und welche abwehrenden Gefühle sie haben. Und die kennen auch die innere Not darunter. Also das geht dann ganz automatisch, nehme ich an. Richtig, Tillmann?
Ja, das ist eine sehr schöne Suggestivfrage. Nein, du hast natürlich völlig recht. Ein Teil des Bedarfs an Mediation liegt darin, dass es häufig schwerfällt, über diese vier Schichten zu sprechen. Auf der Sachebene fällt das häufig den Menschen noch am einfachsten. Also was habe ich erlebt und erinnere und so, meine Beobachtungen. Aber schon.
Und da kann übrigens ja schon eine riesige Diskrepanz sein, ne?
Total, ne? Ja. Aber schon bei den Vorwürfen, es gibt so viel Harmonika, die sehr gerne harmonisch haben. Schon da fällt es vielen Menschen schwer, darüber zu sprechen und erst recht bei den Gefühlen. Das ist nicht so einfach für viele Menschen und ist ja auch häufig in unserer Gesellschaft tabuisiert. Wir sind hier alle ganz sachlich. Bleiben wir doch sachlich. Ja, so. die Leute blecken die Zähne und dann bleiben wir doch sachlich. So, also das heißt, das ist, wir haben dann nicht oft nicht so viel Übung da drin und natürlich helfen wir den Menschen auch da zu sprechen und einer der wichtigsten Methoden, darauf wolltest du glaube ich anspielen, Philipp, indem du das sagtest, ist das sogenannte Doppeln. Das heißt, als Mediator, als Mediatorin kann ich sowas sagen wie, darf ich mal neben dich kommen, Anton, und etwas für dich sagen und du sagst dann, ob das stimmt, und dann hocke ich mich neben Anton und spreche dann aus der Perspektive von Anton in Richtung von Bertan. Also ich, Anton, bin einfach sehr enttäuscht, dass unsere Verabredung, die wir hatten, dass wir uns die Aufgaben so und so teilen, dass die du nicht eingehalten hast. Stimmt das, Anton? Und das heißt, dann wende ich mich rüber zu Anton und frag den, ob das so stimmt. Also auch dieses Doppeln, das sogenannte Doppeln, haben wir schon in einem Podcast uns genauer angeschaut. Das ist der Podcast Nummer 9. Also wenn du das nochmal genauer verstehen willst. Also da helfen wir durch dieses Doppeln, helfen wir den Menschen, eine Sprache zu finden. Aber es ist immer wichtig, es ist ihre Sprache. Ich kündige an und du sagst dann, ob das stimmt. Das heißt, ich kündige an, dass ich korrigiert werde. Und ich frage dann auch, stimmt das, Anton? Und wenn er dann sagt, nein, sage ich, nein, stimmt nicht, Bertha. Wie stimmt's dann? Und dann spricht Anton. Also wie gesagt, Podcast Nummer 9, da kannst du es dir nochmal genauer anschauen, wie es abläuft. Also dieser Dialog, der war...
Ja, gerne. Ganz kurz und eine letzte Ergänzung. Ich einfach nur der Vollständigkeit halber, weil ich es auch wichtig finde, ich finde ab einer gewissen Ebene des, der Aussprache ist, finde ich, Doppeln wahrscheinlich auch so essentiell, weil spätestens, wenn wir... Weil man kann übers Doppeln diese Leiter auch runtergehen.
Ja, ja.
Und
ja,
ab einer gewissen Ebene ist es ganz oft so, dass die Leute gar keine Worte mehr haben.
Ja.
Und da kann man einfach auch unterstützend Thesen anbieten.
Genau.
Und dann auch den Leuten die Möglichkeit geben, ah ja, doch, genau so ist es, ja, ja. Da, genau. Oder nee, so ist es nicht. Also
ganz genau, ja, ja, ja. Es ist wie so ein kleiner Mini-Coaching-Prozess für jede Seite im Grunde genommen, dass man wirklich ein bisschen genauer sich selber versteht. Also es ist wirklich auch eine Akt der Selbstklärung, so eine Konfliktklärungsarbeit. Und da nur als kleine Randnotiz, wir arbeiten ja mit euch von Enneagram Germany ja sehr eng zusammen in dieser Mediationsausbildung und das ist eben sehr interessant, dass es da durchaus auch sehr typische Dinge gibt. Also es gibt einfach Menschen, die eher sicherheitsorientiert sind, wo du dann unten am Ende der Leiter eher bei Sorge und Angst ankommst. Und du hast Menschen, die mehr beziehungsorientiert sind, wo du am Ende dann bei Schmerz und Trauer ankommst. Und es sind Leute, die eher ja, bauchorientiert sind, handlungsorientiert sind. Und da kommst du am Ende da bei der Hilflosigkeit und der Ohnmacht an. Also das heißt, wir haben durchaus entweder durch eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis oder durch eine andere Methode, die wir haben, durchaus die Aufgabe, auch den Menschen zu helfen, sich selber ein Stück besser zu verstehen. Und aber wir haben da nicht sozusagen die Weisheit mit Löffel gefressen. Ist immer wichtig, das sind immer nur Hypothesen, die wir anbieten. Ne? Und sie sagen dann, ob das stimmt. Und dann stimmt das. Und also diese Überprüfung ist schon immer wichtig. Genau, aber so helfen wir den Leuten gewissermaßen, sich selbst und die anderen tiefer und genauer zu verstehen. Typisch für die Klärungshilfe ist ja auch, dass wir in einem Doppeltermin arbeiten. Also bei einer Zweier-Mediation ist das häufig 2x4 oder 2x5 Stunden oder wenn ich mit zwei Geschäftsführenden arbeite, wo es um sehr, sehr viele menschliche und auch wirtschaftliche Themen geht, kann das auch mal zwei ganze Tage sein. Aber es ganz entscheidend ist eben, dass das wirklich zwei direkt aufeinander folgende Termine sind, wo dann nur noch die Nacht dazwischen ist. Also ein langer Nachmittag, langer Vormittag zum Beispiel bei einem Zweierkonflikt. Warum? Es ist zu 80-90% so, dass die Menschen an dem ersten Termin nur bis in die abwehrende Schichte kommen. Weil das ist so ungewöhnlich, sich zu offenbaren mit dem Schmerz, mit der Not. Es braucht da so viel, um da auch sich da zu öffnen, dass die Nacht unheimlich wirksam ist. Weil man in der Nacht merken die Leute, okay, der ganze Schlamassel liegt auf dem Tisch. Wir haben wirklich schon mehr verstanden. Und ich merke aber auch, wir sind da noch nicht durch. Also wir sind da noch mitten auf hoher See und in der Nacht und in der dem Abend und dem frühen Morgen, wenn man bei seinem Kaffee sitzt, da merkt man auch noch so, ah, was hat denn noch gefehlt? Was braucht es noch für eine gute Klärung? Also das ist, diese Nacht ist so eine super Zäsur, damit Leute nochmal zu sich kommen können, in den Abstand gehen und dann aber sofort wieder in Kontakt. Und der häufig ist so dieses, der Morgen, die ersten zwei Stunden des zweiten Tages ist häufig der Ort, wo wirklich die Transformation passiert, wo wirklich die Dinge auf den Tisch kommen, die wirklich wichtig sind, wo man wirklich in einen echten tiefen Kontakt kommt. Also das ist einer der wichtigen Gründe, weshalb wir die Klärungshilfe so verblockt machen, damit dieser transformatorische Prozess geschehen kann, dass Leute wirklich sich und den anderen auf einer viel, viel tieferen Basis noch verstehen können als vorher. Und Klarheit, einfach Klarheit besteht, wo vorher eher Unklarheit oder Unwissen bestand. So, aber jetzt ist es leider so, sage ich gleich mal, dass es nicht so ist, dass es immer harmonisch endet. Also Sonnenschein bedeutet für uns in der Klärungshilfe, dass die Leute wirklich die Leiter runtergekommen sind bis in die grüne Schicht und sich wirklich viel besser als Menschen verstehen können, als sie es vorher getan haben. Und es gibt aber die Mediationen, wo die Verletzungen so tief sind oder die Schutzpanzer so stark, dass es nicht gelingt, runter in die grüne Schicht zu gehen. Auch damit gilt es umzugehen. Da braucht es dann, und das gibt verschiedene Situationen. Das kann sein, dass die Zeit um ist, dass man einfach weitermachen muss, weil die Zeit um ist. Es gibt die Situation, dass es nebulös bleibt, obwohl alle hart arbeiten. Es kann aber auch sich so anfühlen, als wenn durch diese offene Konfliktaussprache der Konflikt sich sogar noch verschärft hat, hier dieser Blitz. Oder du kannst als Mediatorin, als Mediator das Gefühl haben, irgendwie dreht sich's im Kreis, wir kommen hier gar nicht weiter die Leiter runter, wir bleiben auf einer Ebene stecken. All das können Gründe sein, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt umschalten und eher so aus der vollen Einsicht in den Schlamassel sozusagen, aus der Einsicht in diese oberen drei Schichten eine Lösung vereinbaren. Und da braucht es dann als Umschaltpunkt nochmal eine sehr, sehr komplexe Intervention, die nennt sich das Erklärungshaus, wo man nochmal als Mediator zusammenfasst, was man gehört hat und den Menschen nochmal ein Kommunikationsmodell anbieten kann, was beschreibt, warum es so ist, wie es ist. Also vieles von dem, was in Konflikten passiert, ist sehr, sehr urmenschlich, hat nichts mit irgendeiner Boshaftigkeit oder Dummheit zu tun, sondern es gibt einfach manche tragische Wege, wie Menschen sich verwickeln. Und es gibt zahlreiche Modelle, die das beschreiben, wie zum Beispiel der zwischenmenschliche Teufelskreis. Es gibt das Kommunikationsquadrat. Es gibt das Enneagramm, mit dem man viel erklären kann. Es gibt die Vierseiter-Nachricht. Es gibt das Riemann-Thomann-Modell. Also es gibt eine ganze Menge von Modellen, die relativ gut beschreiben, warum Menschen sich verstricken können, die eigentlich wohlmeinend sind. Und das ist dann oft sehr entlastend. Also diese Zusammenfassung zu hören des Mediators und ein Modell zu hören, was den Konflikt erklärt, warum dieser Schlamassel entstanden ist, häufig sehr entlastend und hilft den Leuten raus, aus diesem Schlamassel zu gehen, rein in den Kopf, entweder aus der vollen Einsicht in den Schlamassel, Vereinbarungen zu entwickeln hier oder eben aus Goodwill, weil sie Sonnenschein hatten. Also aus beiden, entweder aus dem Goodwill des Sonnenscheins oder aus der vollen Einsicht in den Schlamassel, kann man realistischere und bessere und klarere Vereinbarungen treffen, als wenn man eben diese Phase vorher hier nicht gehabt hätte. Ja. Genau, das machen wir schriftlich am Flipchart oder per PowerPoint auf dem. Dann wird noch die Mediation abgeschlossen. Da geht es insbesondere darum, was soll hier vertraulich bleiben, was müssen andere wissen, weil sie betrieblich zum Beispiel oder familiär irgendwie auch berechtigterweise informiert werden sollen. Es wird zurück ein Blick auf die Mediation geschaut, was ist noch offen geblieben und eine Abschlussrunde, wo Leute nochmal sagen können, was hat diese Mediation für mich bedeutet. Und dann kommen wir dann eben zur Nachsorge, wo man dann ich typischerweise entweder mit der Führungskraft, wenn einer dabei ist, oder wenn es gleichberechtigt mit allen gemeinsam, so 20, 30 Minuten nach 1 bis 3 Monaten, um zu schauen, braucht es noch was? Brauchen wir noch eine Fortsetzung der Mediation oder braucht es vielleicht noch irgendwas anderes oder läuft das Ganze gut? Genau, das war sozusagen der Parfumsritt durch die 7 Phasen der Klärungshilfe in Form dieser sogenannten Klärungshilfebrücke.
Ja, das war auf jeden Fall ein Ritt. ich fand es natürlich dank der visuellen Unterstützung doch jetzt verständlich. Natürlich habe ich auch den Prozess durchlaufen. Mehrmals auch natürlich als Mediator, wie auch in der Ausbildung. Aber ja, was könnte man jetzt tun, wenn man das Ganze, wenn man noch Fragen hat oder wenn irgendwas unklar war? Hast du irgendwelche Tipps?
Ja, also im Grunde ist es so, ich habe ja an verschiedenen Stellen auch auf Podcasts verwiesen, die das Ganze, was wir beschrieben haben, noch vertiefen. Das sind die Podcasts 1, 2, 8, 5 und 9. Genau, da sind sozusagen verschiedene Aspekte nochmal drin, da kannst du mal nachschauen. Du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben, tm@tillmannmetzger.de. Du kannst mir gerne eine Mail schreiben, wenn du noch Fragen hast. Beziehungsweise, wenn du selber eine Mediation beauftragen willst, ist das normal ja ein Auftragsklärungsgespräch. Da gibt es auch auf meiner Seite ein Buchungstool, wo du Termine für die Auftragsklärung buchen kannst oder mich einfach per Mail anschreibst. Ja, und wenn du es wirklich ganz genau wissen willst, herzlich willkommen in meiner Ausbildung, also in unserer Ausbildung, in der du das, was wir hier beschrieben haben, insgesamt in 27,5 Tagen über ein ganzes Jahr verteilt lernst. Und nicht nur lernst, sondern auch praktisch übst. Also was wir zum Beispiel machen, dass wir auch in unserer Mediationsausbildung die Spannungen, die in der Mediationsausbildung entstehen zwischen Menschen, dass wir die auch wirklich klären. Ja, das heißt, im vierten Modul setzen wir uns da zusammen und gucken und jeder darf mal ein, zwei Leute einladen, weil es entstehen, wenn Leute intensiv zusammenarbeiten, immer kleinere Irritationen. Und also bei uns ist es so, dass ihr schon direkt in der Ausbildung ganz real und plastisch erlebt, ah, so funktioniert das. Und ich erlebe das auch, weiß nicht, ob das bei dir in deiner Ausbildung auch so war, als du bei uns warst, aber ich werde ja auch als Ausbildungsleiter immer mal wieder gefordert, weil ich irgendwelche Dinge gemacht habe, die Leute irritiert haben. Auch das, also ich stelle mich da auch als Ausbildungsleiter auch mit zur Verfügung und wenn es da was mit mir zu klären gibt, ich finde das super, wenn Leute mich da fordern und wir zusammen was klären. Das heißt, ich bin ein Konfliktbeteiligter, ein Teilnehmer eine andere und ein dritter Teilnehmer, Teilnehmerin mediiert. Und so macht man dann ganz reale Erfahrungen. Ja.
Nee, kann ich nur bestätigen. Es ist echt ein sehr lebendiges, reales, am echten Leben orientiertes Konzept, wie du diese Ausbildung aufbaust. Ich frage mich jetzt gerade noch, wie könnte man jetzt abschließen, vielleicht auch für Leute, die, wir haben ja am Anfang gesagt, diese Podcast-Episode könnte relevant sein für Menschen, die einfach verstehen wollen, wie dieser Prozess funktioniert, weil Klärungshilfe ja jetzt auch nicht die allerweit verbreiteste Mediationsmethodik ist. Ja. Ich würde jetzt gerne noch so eine Frage stellen, die ich noch nicht ganz greifen kann. Ja. Irgendwas mit Angst habe ich im System. Ich will eine Frage zu Angst stellen. Ich habe aber noch keine.
Aha.
Ja, weil es mich beschäftigt in dem Sinne, dass ich glaube, die Angst vor Konflikten,
die
ist, glaube ich, sehr menschlich natürlich. Ne? Also ich glaube, dass es Ängste in uns berührt, ein Konflikt, das für jeden Menschen sehr unterschiedlich sein kann.
Ja.
Und wenn ich jetzt mir so überlege, wie war mein Prozess auch in der Ausbildung, das zu durchlaufen, diese Phasen, wo fiel es mir leichter, wo fiel es mir schwieriger? Und dann auch noch die Leute bedenke, ne, die Führungskraft, die plötzlich ganz offen ausspricht, ich sage jetzt ganz salopp, ihr dürft mir auch einen Kopf kürzer machen, ich gehöre Teil zu diesem Konflikt dazu. Da sind ja auch gegebenenfalls Ängste mit dabei. Und dieses ganze System ist gerade in mir und ich will so ein bisschen eine Frage stellen in Richtung, wie könntest du vielleicht Leute ermutigen oder was ist der Nutzen, dieser Angst zu begegnen? Was könnte an der anderen Seite der Angst rauskommen? Was bringt dir das? Ich meine, du, Tillmann, ich glaube, ich sag nichts Neues.
Ja.
Du warst ja auch sehr ängstlich vor Konflikt und vor so einer Mediation am Anfang deiner, als du angefangen hast, die ersten Mediationen, habe ich von dir Sätze im Kopf, wie
ich habe als Mediator natürlich am Anfang von so einer von dem Ausüben auch Blut und Wasser geschwitzt. Ich finde das auch normal, ne, weil man wirklich Konflikte haben eine Wucht, Konflikte haben eine Bedeutung für das Leben der Menschen und ja, das war so, dass bei meinen ersten Mediationen ich ganz schön geschwitzt habe. Das war so, habe so ein bisschen Glück, dass ich so ein Muster habe, was mich da schützt. Man sieht das mir äußerlich nicht so gut an, dass ich gerade echt auch bibbere. Aber ja, also insofern, ja, das ist urmenschlich, finde ich wirklich normal. Und
ja, und was hat es dir gebracht oder was würdest du sagen, erlebst du auch, wenn man da durchgeht und letztendlich ja auch seine Angst nicht in dem Sinne verliert, aber eine ganz andere Methodik hat, um damit umzugehen? Was gewinnt man dadurch?
Naja, ich finde es dieses wiederholte Erleben in der Mediation, dass Klarheit und Offenheit im Schwierigen bewirkt A, dass ich wirklich die Sache besser verstehe. Also der Horror von Horrorfilmen ist ja, dass das Monster in einem dunklen Gebüsch versteckt ist und dazu macht die Musik und in dem Augenblick, wenn du das Monster voll ausgeleuchtet siehst, ist es eigentlich banal. Und das ist bei Konflikten genauso. Also wenn in dem Augenblick, in dem ich wirklich genauer verstehe, wie das eigentlich entstanden ist und wie die andere sieht und was ich dabei, das hat was wirklich sehr, es mindert die Angst. Also alles, worüber ich genauer informiert bin, darüber muss ich nicht mehr so viel Angst haben, erstens. Und zweitens ist einfach diese Erfahrung, das geht, ich kann offen sprechen oder ich kann andere Menschen helfen, offen zu sprechen und es ist ihnen eben nützlich. Diese wiederholte Erfahrung entspannt mich natürlich auch dabei, selber auch mutiger in Konflikte reinzugehen, ganz klar. Ne? Das ist tatsächlich so und darauf zu vertrauen, dass die Offenheit, auch nicht jede Offenheit führt zur Harmonie, das ist so, aber Offenheit kann auch bewirken, wir merken, es funktioniert nicht mehr und auch das ist gut. Ne? Genau. Und was mir bei dem Thema Angst auch noch eingefallen ist, finde es richtig gut, dass du die Frage gestellt hast. Ich würde ganz gerne nochmal anhand von dieser PowerPoint zeigen, dass durch diese Struktur, die wir ja haben, einfach auch dieser Kernprozess, dieser eigentliche offene Prozess in der Mitte, dass der unglaublich gut geschützt ist, weil, wenn du mal drauf schaust, hast du einmal diese Ebene, dass die Menschen über die Mediation sprechen. Damit geht es erstmal los. Also die äußeren beiden, es ist die äußeren Phasen 0 und 1, da wird darüber geredet, wollen wir eine Mediation und wie läuft die Mediation ab? Und in der Phase 5 und 6 sprechen wir darüber, wie ist denn die Mediation gelaufen? Das heißt, das ist so eine Metaebene. Ich schaue auf Mediation als Instrument und bin noch gar nicht im Konflikt drin, sondern ich werde erstmal über das Mediieren informiert. Und das ist schon mal ein Angstabbau. Indem ich erstmal über die Mediation rede, wird Angst abgebaut. Ja. Und dann kommt der nächste Schutzpanzer für die Klärungsarbeit. Da sprechen wir über den Konflikt. Das heißt, hier in der Phase 2, da sprechen die Parteien noch gar nicht miteinander, sondern sie sprechen zu mir. Das ist erstmal weniger anstrengend. Und auch für mich gut, dass ich nicht sofort mit den Leuten mitten im Getümmel bin als Mediator, sondern dass ich erstmal so eine Übersicht bekomme. Die sind zwar schon alle im Raum, aber sie reden noch nicht miteinander. Und auch hier in der Phase 4 ist das so. Das ist so, dass wir dann nicht mehr im Konflikt sind, sondern dass die Parteien über den Konflikt reden. Wie kann man diesen Konflikt eigentlich klären? Und in der mittleren Phase, da sind die Parteien im Konflikt. Man könnte sich das so vorstellen, also das ist so wie so ein, sorry für die Analogie, das ist wie so ein Nuklearreaktor. Also da drin, da ist die Wucht, da ist die Kraft in der Mitte und die wird durch zwei Schutzhüllen gehalten. Also diese Struktur, die wir hier haben, hat zusammengefasst zur Funktion, dass dieses schwierige, offene, direkte Gespräch erstens sehr, sehr gut und langsam Phase 0, 1, 2 vorbereitet wird. Und danach, nachdem es stattgefunden hat, auch gut wieder die Leute in den Alltag kommen. Über die Vereinbarung reden, dann über die Mediation und später nochmal Nachsorge. Das heißt, da gibt es auch so ein Chill-Out, so ein Ausklingen. Also auch diese gesamte Struktur ist sehr robust und hält einen guten Rahmen, einen sicheren Rahmen, damit Menschen sich auf das einlassen kann, worauf es ankommt, nämlich wirklich genau zu verstehen, was ist hier eigentlich los. So.
Ja. Schön. Was gibt es noch zu sagen? Haben wir noch was offen ist, Tillmann.
Außer danke fürs Zuhören an die Zuhörenden und danke fürs Zuschauen und Zuschauer wüsste ich jetzt nicht. Und danke an dich, Philipp, für deine Mitwirkung, für deine Fragen an diesem Gespräch.
Ja, klar, sehr gerne. Okay, dann danke, Tillmann. Und dann wünsche ich dir, euch allen noch einen schönen Tag.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.